Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen heute zu einem, wie ich finde, mega spannenden und zeitgemäßen Interview. Desiree Bindernagel von Forever Gold. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich heute zu unserem Interview. Und ich glaube, wir werden heute ganz vielen Menschen ein bisschen die Augen öffnen. Liebe Desiree, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Susanne, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch heute.
Ja, Desiree, du gehörst zu einem Thema, was viele Menschen momentan bewegt. Wir sind in einer Zeit, wo es um Fragen der Nachhaltigkeit geht. Es geht um, ich sag mal, Lebensweisen. Ja? Wir beschäftigen uns viel mit dem Thema Klima und Nahrung und Gesundheit. Und da mag sich vielleicht unser Zuschauer heute fragen, ja, was hat jetzt das Thema Gold und ich sage jetzt mal faires Gold oder nachhaltiger Goldabbau mit dem Thema gesund und glücklich zu tun? Das wollen wir heute ein bisschen mal unseren Zuschauern mitgeben. Und Desiree, vielleicht magst du vorher einfach mal so ganz kurz so ein bisschen so deine Lebensgeschichte, ne? Wie bist du in dieses Thema gerutscht, bevor wir so ganz tief eintauchen? Wie bist du da hingekommen zu dem Thema?
Ja, sehr gern. Also es gibt ein Thema, das mich, glaube ich, von Anfang an beschäftigt hat, und das war das Thema soziale Gerechtigkeit. Also ich bin zum Beispiel als Tochter einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, und da merkt man schon ganz früh, dass es da Unterschiede gibt, einfach wenn man bestimmte finanzielle Mittel nicht hat oder auch aus einem Arbeiterhaushalt stammt, dass bestimmte Bildungsmöglichkeiten dann einfach nicht so präsent sind und man schon mal benachteiligt ist. Wenn man das jetzt auf einem größeren Level betrachtet, auf die ganze Erde schaut, dann ist es natürlich so, dass es dort genauso soziale Ungerechtigkeiten gibt, und das natürlich in viel größerem Ausmaß. Das heißt, von dem kleinen Mikrokosmos bei mir kam so ein bisschen dieses Grundinteresse an diesen Themen. Ich habe dann Amerikanistik studiert und mich dort besonders mit den Themen Geschlechtergleichberechtigung auseinandergesetzt, aber auch soziale Ungleichheit zwischen verschiedenen Rassen, also dann zum Beispiel Afroamerikanern und Weißen in den USA, jetzt wenn man speziell auf dieses Land bezieht. Und das Thema hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Ich war lange Zeit im Ausland und bin dann eher durch Zufall wiederum, also mein Traum war eigentlich eher in der internationalen Zusammenarbeit tätig zu sein, in einem Konsulat oder einer Botschaft. Und das habe ich auch kurze Zeit gemacht und bin dann aber durch Zufall in diesen Goldhandel gerutscht. Und tatsächlich habe ich mich dann auch erstmal wenig mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Was ich spannend fand, war einfach der internationale Handel prinzipiell und natürlich auch das Material, das so einen hohen Wert hat und auch einerlei Wertverlust letztlich. Ne? Über die Jahrtausende ist der Wert des Goldes immer gestiegen. Das fand ich wirklich sehr spannend, aber irgendwann kam dann doch wieder auch mit durch das Bekommen eigener Kinder sozusagen kam wieder das Grundinteresse daran, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und da habe ich dann in meinem damaligen Beruf bei einem konventionellen Edelmetallhändler wenig Sinn gesehen, ne? Ich hab irgendwie dann gesucht, wie kann ich denn damit jetzt auch was der Gesellschaft zurückgeben, und habe dann Florian Harcourt kennengelernt. Das ist der Gründer von Forever. Und der handelt mit fairem Gold aus Ländern des globalen Südens. Und damit habe ich so ein bisschen den Bogen geschlossen und konnte dann letztlich wieder für was eintreten, wo ich sage, ich arbeite daran, soziale Ungerechtigkeiten irgendwo auszugleichen und die Welt damit ein kleines Stück besser zu machen. Und das mit etwas, was ich gut kann, also worin ich eben vorher schon Erfahrung hatte, im Bereich des Handelns. Ja.
Ganz, ganz spannend. Und ich möchte jetzt genau da mal reingehen, weil das, was du sagst, hat natürlich ganz, ganz viel, was auch, ich glaube, auch mit einem Herzensthema zu tun. Und da sind wir jetzt bei uns, auch mit unseren Zuschauern natürlich genau da. Das Thema Gold ist für viele in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema der Vorsorge, ne, weil sich einfach ja auch der, sag ich mal, der finanzielle Weltmarkt verändert. Das ist das eine. Aber ich sage jetzt mal, wir Frauen sind natürlich auch prädestiniert, uns damit zu beschäftigen, weil das ist ja genau, das ist ja auch ein Schmuckthema.
Ja.
Und, da sind wir ja bei diesem Thema, ne? Das hat ganz viel auch was mit dem Wohlgefühl zu tun. Und wenn du sagst, soziale Gerechtigkeit, du hast es erwähnt, na, du bist allein oder du bist mit einer alleinerziehenden Mama groß geworden. Das ist schon schwierig, aber weltweit gesehen, und da würde ich gerne jetzt mal eintauchen, weil ich glaube, dass sich ganz viele. Wir wissen das, wir kennen das, aber ich glaube, wir sind uns dessen nicht bewusst. Was heißt es denn eigentlich, diesen Goldabbau? Also man geht ins Internet, man kauft sich Gold, man geht in die, ich sag mal, zur Goldschmiede, man geht in den Schmuckladen, man kauft sich Gold. Aber ich glaube, was das dahinter steckt, ist, glaube ich, nur sehr wenigen bewusst. Und vielleicht machen wir mal so den herkömmlichen Überblick, vielleicht mal so ganz kurz, wie läuft so ein herkömmlicher, nicht nachhaltiger Goldabbaustaat. Was hat das mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun und was hat das vor allen Dingen auch mit der Umwelt und der Gesundheit zu tun?
Ja, also ich gebe gerne mal so einen allgemeinen Überblick. Es ist so, dass tatsächlich der Großteil des Goldes im Großbergbau abgebaut wird. Das läuft dann industriell und wird überwiegend von Maschinen erledigt. Die Umwelt wird natürlich extrem in Mitleidenschaft gezogen. Menschen sind jetzt im direkten Sinne weniger davon betroffen. Es gibt natürlich Probleme wie Vertreibung von indigenen Völkern, auch im Großbergbau, das ist ganz klar. Und was man halt sagen muss, sie sind nicht davon betroffen, aber sie profitieren auch nicht davon. Also da kommt überhaupt nichts bei den Leuten an. Und tatsächlich ist der Kleinbergbau wiederum, also dieser Goldabbau im kleineren Maßstab, eine der größten Einkommensquellen für Menschen in Ländern des globalen Südens. Insgesamt sind 150 Millionen Menschen, Schätzungen zufolge, abhängig von der Arbeit im Kleinbergbau. Und das ist einfach eine Wahnsinnszahl. Das heißt, wenn man wirklich was bewirken möchte in diesen Ländern und den Menschen helfen möchte, dann hat man da einen riesigen Hebel, etwas zu verändern. Und leider von diesen 150 Millionen Menschen arbeiten eben die meisten tatsächlich in prekären Umständen. Also das heißt, das sind sehr enge Tunnel, durch die gegangen wird, die nicht abgesichert sind. Es gibt Kinderarbeit. Wir haben Frauen, die schwere Lasten tragen. Es wird mit Chemikalien gearbeitet und das eben nicht in gesicherten Räumen, sondern eben das Quecksilber wird direkt dort verbrannt. Die verseuchten Abwässer landen dann in den Flüssen und Gewässern. Die Menschen atmen diese Dämpfe ein und das ist wirklich furchtbar. Die Umwelt wird natürlich auch in verheerenden Zuständen zurückgelassen. Allein der Amazonas, der wird jedes Jahr kleiner und kleiner. Also da gibt es Satellitenbilder, das ist ein Wahnsinn, was da jedes Jahr abgeholzt wird, um Goldabbau zu betreiben. Und das eben, weil es halt leider in diesem Kleinbergbau größtenteils unreguliert stattfindet und auf illegale Art und Weise. Es stellt trotzdem natürlich eine sehr wichtige Einkommensquelle dar für diese Leute, die in diesen abgelegenen Gebieten auch keine anderen Alternativen haben, ne? Und genau deshalb setzen wir da an, dass wir schauen, wie kann man diesen Kleinbergbau verantwortungsvoll gestalten? Wie können wir ausschließen, dass dort Kinderarbeit involviert war? Dass dort eine Ausbeutung betrieben wird von indigenen Völkern und dass die Menschen eben dann auch ein faires Einkommen erhalten. Denn es gibt durchaus auch Prinzipien wie Sklaverei in diesem Kleinbergbau. Und vor allem, wenn ich so einen Ehering täglich an meiner Hand trage, wenn man das mal so überlegt, dann hat man ja wirklich keine Lust, das in irgendeiner Art und Weise mit Kinderarbeit in Verbindung zu bringen. Oder mit Chemikalien, die dazu verwendet wurden und die Erde in schrecklichem Zustand zurücklassen. Also
Da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil das ist natürlich ein wichtiger Aspekt für jetzt auch für unseren Gesundheitsaspekt. Also
ja.
du hast schon gesagt, Quecksilber wird eingesetzt. Ich hab mich in der Vorbereitung ein bisschen mit beschäftigt. Da ist das Wort Cyanid gefallen. Also ich meine, das sind ja hochgiftige Stoffe, von denen man
Ja.
weiß, dass die einfach nicht nur, sag ich mal, jetzt die Natur belasten, sondern also natürlich auch den Bergbauer oder den Abbauer, aber auch uns letztendlich. Ich meine,
Ja.
wenn wir das tagtäglich tragen, das ist unfassbar. Und ich glaube, das
Ja.
wissen ganz, ganz wenige, was das mit der Gesundheit macht.
Und wenn man die Zahl hört, dann ist man wirklich geschockt. Also 180 Millionen Tonnen Giftmüll werden durch den Goldabbau produziert. Und ich dachte erst, okay, 180 Millionen Tonnen, das ist eine Wahnsinnsmenge. Aber es kommt noch härter. Das ist pro Jahr. Also
Wahnsinn.
jedes Jahr wird diese Menge Giftmüll produziert. Und das ist schon ein Wahnsinn. Also das bleibt ja auch, ne? Also es wurden Studien schon durchgeführt an Vögeln tatsächlich im Amazonas. Und die weisen ganz hohe Quecksilberwerte auf. Und die sind so ein Indikator allgemein für das Gleichgewicht sozusagen der Umwelt in diesen Gebieten, weil diese Vögel ganz empfindlich sind und das alles aufnehmen. Das heißt, daran kann man ganz gut messen, wie es um die Natur dort besteht.
Ja, nicht nur die Natur, sondern da hängt ja auch in der Verkettung der Mensch mit drin, ne? Also auch wir,
Definitiv.
also die Menschen, die dort leben, ich sage jetzt mal die Lebensqualität und natürlich auch langfristig die Gesundheit und natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Du hast gesagt, das ist Giftmüll. Genau, ich sage jetzt mal, in einem konventionellen Abbau wird der wie entsorgt oder du sagst, das bleibt dort liegen, bleibt einfach dort liegen.
Also das ist wirklich unterschiedlich. Im besten Fall haben wir natürlich einen ökologischen Goldabbau und dieses Gift wird entsorgt, beziehungsweise ja, wird im geschlossenen Kreislauf dann wiederverwendet, auch teilweise wieder aufgearbeitet. Aber es gibt genug Beispiele leider. Also da kann man Studien von Greenpeace oder SwissAid lesen, wo auch große Konzerne die Umwelt in verheerenden Zuständen einfach zurücklassen. Ne? Da wird im Prinzip ausgebeutet, was nur geht, und dann ist die Firma plötzlich pleite und zieht weiter und kann sich halt leider nicht mehr um die Beseitigung der Probleme, die man dann hinterlässt, kümmern. Das sind Dinge, die passieren. Ne? Weil am Ende schauen die Leute immer darauf, den größtmöglichen Profit für sich zu erzielen, leider. Und da beuten wir wirklich die anderen Länder aus. Ne? Und das auf Kosten von uns allen. Ne? Wir sehen es zwar nicht direkt, ne? Man sieht es einem Ring nicht an oder einem Goldbarren, wie er abgebaut wurde, aber es passiert, ne?
Genau, und ich sag mal so, einmal unabhängig davon, was da jetzt hinterlassen wird, es gibt ja Alternativen, da gehen wir gleich mal drauf ein. Was mit der Natur passiert, wie die Natur hinterlassen wird, das ist ja unser, sag ich mal, Gesellschaftsthema weltweit, mit dem wir uns auseinandersetzen dürfen und müssen. Und deswegen
Ja.
natürlich auch euer Engagement umso schöner und auch umso wichtiger, das hier bekannt zu machen. Ich würde noch mal ganz kurz auf diese zwei weiteren Aspekte hineingehen. Es geht natürlich auch um die Sicherheit der Bergbauern, aber es geht natürlich auch um Bildung. Na, du hast das so
Ja.
schön gesagt. Es geht um ge soziale Gerechtigkeit und Bildung. Wie sieht es im Normalfall aus? Das heißt, also es wird dort ausgebeutet und es wird wahrscheinlich nicht gezeigt, wie die Menschen dort vor Ort es für sich nutzen können, weil du es ja gesagt hast, es wird halt wirklich auch benutzt und ausgebeutet.
Das ist richtig. Also vor allem Frauen sind stark von dieser Ausbeutung auch betroffen, ne? Die arbeiten teilweise, also traditionell nicht unbedingt in der Mine, aber davor tragen Gestein dann weg oder suchen nach Goldresten oder haben eben so Zubringertätigkeiten. Die bekommen meistens überhaupt keinen Lohn. Die Männer, die werden oft in einem Cachureo-Prinzip bezahlt. Das heißt, man arbeitet 30 Tage lang in einer Mine und als Gehalt erhält man das, was man an dem 31. Tag dann findet. abbaut. Da wird man natürlich von dem Vorarbeiter dann meistens an eine Stelle geschickt, wo es eh nichts mehr zu holen gibt, ne? Und aus Scham davor, dass man kaum was verdient, sind diese Menschen dann auch oft gefangen in diesen Situationen, ne? Da sprechen wir wirklich dann von Sklaverei tatsächlich, weil sie dort nicht weg können ohne Geld, nicht zurück nach Hause. Also das sind auch oft dann so Parallelgesellschaften, die sich dort aufbauen. Dann haben wir Probleme wie Prostitution auch in diesen Gebieten, die halt total abseits von jeglicher Zivilisation liegen und dann eigenen Gesetzen oft unterliegen. Und ja, Bildung hast du angesprochen. Ja, Schule kostet Geld in den meisten Ländern. Das ist leider so, ne? Wir leben da wirklich in Deutschland ja in einer sehr privilegierten Gesellschaft und es ist für die Leute einfach nicht möglich, die Kinder in die Schule zu schicken, von dem Geld, was sie durch den Goldabbau am Ende verdienen. Aber es gibt, wie du schon ansprachst, Gott sei Dank ja auch Positivbeispiele. Also ich habe jetzt erst letztes Jahr eine Mine in Kolumbien besucht und da hat jetzt die Tochter eines Bergbauarbeiters die Mine übernommen, nachdem er die Möglichkeit hatte, durch sein Einkommen sie zur Schule zu schicken und sie hat dann auch studiert. Sie hat dann im Prinzip ja, wie nennt man das? Mining Engineering, also Mineningenieurswesen, studiert und kam zurück und leitet jetzt dort die Mine. Also das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie es eben eigentlich laufen sollte.
Genau, und also es ist ja nicht nur Bildung, sondern es geht ja auch um kulturelles Gut. Ja, also wirklich den Mensch und die Natur wieder miteinander zu verbinden. Und da sind wir ja schon auch bei unserem eigentlichen Thema, ne? Dieses Thema der unserer Gesellschaft, der Nachhaltigkeit, auch welche Möglichkeiten es gibt, wirklich alles miteinander zu integrieren. Das heißt also den Bildungsstand, das, ich wirklich das wirtschaftliche Überleben, auch der Völker am Ort
Ja,
und natürlich
richtig.
auch, ne, global die Möglichkeit zu schaffen durch Aufklärung, durch Bildung, wie das, sag ich mal, auch anders gestaltet werden kann. Es gibt ja so ein paar Überbegriffe, ne? Recycling haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, ne? Das ist auch so ein Thema, das wird gerne inflationär benutzt. Dass wir vielleicht da auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, weil es gibt ja Bewegung. Wir wollen jetzt ja nicht nur diese Horrorszenarien
Ja.
machen, sondern es gibt
Ja.
ja schon viele, viele Themen, viele Firmen, die sich damit beschäftigen. Vielleicht magst du dazu.
Genau. Ja, ich finde, der faire Handel ist ein ganz großer Hebel, den wir haben, ne? Weil im Prinzip die Leute haben ja einen Wirtschaftsfaktor. Die haben ein Produkt, das sie gewinnen und das sie ja verkaufen können. Aber es muss auf faire Art und Weise passieren. Und da ist es natürlich wichtig, dann entsprechend hier das Bewusstsein der Verbraucher zu stärken, um die Nachfrage zu generieren nach diesen Produkten, die, wenn sie zu fairen Konditionen hergestellt oder abgebaut wurden, natürlich auch mit einem anderen Preis daherkommen als illegal abgebautes Gold oder Gold, das vermeintlich durch Recycling gewonnen wurde. Also da gibt es einfach Unterschiede und ja, der faire Handel, der besteht eben auch aus mehr als einfach nur einem fairen Preis für ein Produkt, ne? Da gehört wirklich vieles dazu. Da sind die ganzen Säulen der Nachhaltigkeit enthalten, die letztlich einen Teil des fairen Handelns ausmachen. Es gehören die sozialen Aspekte dazu, es gehören die Umweltaspekte dazu. Aber was auch, finde ich, ganz spannend ist, ist eben auch der Aufbau von alternativen Einkommensmöglichkeiten. Denn vor allem, wenn wir von Rohstoffen sprechen, wie Gold, die nun mal auch endlich sind, muss man auch schauen, was passiert danach. Ne? Wie können wir erstens die Umwelt schützen, damit wir dort auch danach andere Dinge anbauen können, wie zum Beispiel in Kolumbien ist es Kaffee, in Peru werden Alpakas gezüchtet. Also das ist ganz toll, wenn man das sieht, wie auch die Goldminen das mittlerweile schaffen, dass sie dort sich verschiedene Standbeine im Prinzip aufbauen. Und das funktioniert natürlich aber auch nur durch eine Förderung dieser Projekte. Das ist, denke ich mal, eine Sache, die man auf jeden Fall beachten sollte. Und natürlich geht es auch um einen Wissensaustausch. Also wir haben auch Mitglieder einer Mine dieses Jahr nach Deutschland eingeladen. Die kamen nach München auf eine große Schmuckmesse und konnten dort das Gold, das sie abbauen, dann auch als fertige Schmuckstücke bewundern und natürlich auch mit viel Wissen wieder nach Hause fahren und auch Motivation. Denn Es ist ein hartes Brot, muss man ja auch sagen, ne, was sie dort haben. Und tatsächlich sind BergbauarbeiterInnen in diesen Ländern auch eine marginalisierte Gruppe. Denn wie wir gerade gehört haben, passiert es eben leider oft unter schlimmen Bedingungen und es ist verbunden mit einem negativen Image dann auch bei den Leuten vor Ort, ne, wenn die daran denken. Dann wissen die, das ist gefährlich. Wenn mein Mann im Bergbau arbeitet, dann ist er vielleicht nächste Woche tot. Da gibt es eben in diesen Kommunen dann oft Prostitution oder sie haben gesundheitliche Beschwerden dann eben durch diese Giftstoffe. Also es hat wirklich ein komplett negatives Image. Und dann gibt es aber diese vielen Organisationen mittlerweile, die wirklich das auf verantwortungsvolle Art und Weise machen und Vorbilder für die Region sind. Und die bekommen aber wenig Anerkennung vor Ort, ne? Weil das natürlich auch erst wieder vermittelt werden muss, ne? Das müssen die Leute erstmal dann sehen und mitbekommen. Und es war für die großartig, dann auch mal hier in Deutschland diese Anerkennung zu bekommen und zu sehen, dass das Produkt, das sie ja im Prinzip herstellen, dann auch einen viel höheren Wert hat für uns.
Ja, lass uns doch noch mal jetzt auch mal direkt zu euch kommen, zu Forever, weil
Ja.
du hast ja schon angesprochen, es gibt Alternativen. Fangen wir doch mal an mit dem Abbau. Du hast vorhin gesagt, ne, wenn es als, ich sage jetzt mal, die großen, ich nenne das mal einen ganz banalen Begriff, raffgierigen Unternehmen, die wirklich nur da reingehen, um abzubauen. Wie kann es denn im Alltag aussehen? Also fangen wir mal an mit den Giftstoffen. Ne? Das ist ja, da hängt ja auch Techniken dahinter. Wie, also ich seh den Goldschürfer tatsächlich wirklich noch mit einer Holzschüssel. Ja.
Ja,
Wie
ja.
sieht das im Alltag denn aus, wenn der Kleinbergbauer wirklich nachhaltig abbaut?
Wenn es auf nachhaltige Art und Weise passiert, dann wird im Idealfall werden sogar gar keine Chemikalien verwendet. Also es gibt tatsächlich Methoden ohne Chemikalien, das Gold von anderem Gestein zu trennen. Das funktioniert nicht überall. Das kommt darauf an, inwieweit das Gold im Gestein verankert ist. Aber wenn wir von zum Beispiel Tagebau sprechen, da ist das Gold lose im Gestein liegend. Also das wurde früher vom Gletscher im Prinzip runter gespült und hat sich dann in dem Gestein in so feinen Partikeln niedergesetzt. Das heißt, das Gestein wird abtransportiert und dann wird es mit Wasser gespült. Deswegen ist auch tatsächlich die Verwendung von Wasser extrem wichtig, dass die auch auf eine nachhaltige Art und Weise passiert. Denn auch das passiert. Wir haben überall, glaube ich, jetzt im Sommer von Trockenheit gehört. Und der Goldabbau benötigt enorm viel Wassereinsatz. Also auch da ist es wichtig, dass ein Kreislauf etabliert wird und das Wasser wiederverwendet wird. Denn sonst trocknet man im Prinzip die Gemeinschaften in der Gegend aus. Und das passiert natürlich dann auch im verantwortungsvollen Abbau. Also das heißt, das Gestein wird zunächst gewaschen und dann gibt es spezielle Maschinen, die man kaufen kann. Das heißt, es sind Investments nötig, um auf chemikalienfreie Art und Weise abzubauen. Und das nennt sich ein Gravitationstisch zum Beispiel. Der arbeitet mit Gravitationsmethoden. Das bedeutet, das Schwere wird von dem Leichteren getrennt. Und das sind so kleine Rillen im Prinzip. Die werden immer hin und her gerüttelt. Gleichzeitig fließt Wasser. Dadurch, dass Gold das schwerste Metall ist, wird es dann im Prinzip durch das Rütteln von dem leichteren Gestein getrennt und kann dort auf ganz natürliche, technische Art und Weise separiert werden. Ja. Und dann haben wir im Prinzip ein fast feines Gold, das uns geliefert wird in einer Barrenform. Das wird dann nochmal weiter verfeinert in einer Raffinerie in Großbritannien, die auch durch Fairtrade und Fairmined zertifiziert ist. Dort wird das Gold auch separat von konventionellem Gold verarbeitet und kommt dann in Form von Goldbarren bei unseren Kundinnen an oder eben beim Goldschmied, der dann am Ende daraus Eheringe fertigen kann.
Genau.
Ja, gleichzeitig gehört natürlich dazu, jetzt, das war jetzt so der technische Aspekt. Wichtig ist natürlich auch, dass Arbeitsschutzbedingungen eingehalten werden. Ich glaube, wir in Deutschland kennen das alle, dass irgendwo im Büro mal der Arbeitsschutz kam oder wenn man in einer Firma arbeitet, die vielleicht was herstellt, dann ist das noch extremer, glaube ich. Dort ist das natürlich nicht gang und gäbe. In den Minen, mit denen wir arbeiten, ist das aber Standard und das wird auch regelmäßig kontrolliert und auditiert. Das heißt, alle MitarbeiterInnen tragen Helme, Anzüge letztlich und Arbeitsschutzschuhe. Es sind überall Hinweisschilder, wo man besonders vorsichtig sich verhalten muss. Und ja, toi toi toi, also das wirkt auch ganz gut. Wir haben in unseren Minen bisher noch nichts gehört, dass da schlimme Unglücke passiert sind. Und regelmäßig ist es leider so, dass man von anderen Minen die Nachrichten bekommt. Also es kommt ja letztlich auch in Deutschland in den Medien dann nur an, wenn es ja schon mindestens 20 Todesfälle sind, ne? Die kleineren Sachen, davon kriegt man ja meistens gar nichts mit, aber es passiert doch oft, denn diese Tunnel, die dann gebaut werden, die werden häufig auch nicht gut genug verstärkt. Das muss alles schnell gehen, möglichst viel in kurzer Zeit. Und das ist bei uns anders. Aber das wirkt sich natürlich dann auch auf die Produktivität entsprechend aus. Eine andere Sache, die auf jeden Fall auch toll ist, ist, dass natürlich gefördert wird, dass Frauen in den Minen auch tätig sind, auch in entsprechenden Führungspositionen. Oft natürlich auch eher Buchhaltung oder als, was gibt es so, wie nennen die sich, ja, wie so eine Krankenschwester, ne? Die haben im Prinzip auch dann teilweise solche Stationen, wo die Gesundheit überwacht wird. Denn was auch ein Angebot ist, das diese Minen den Mitarbeitern macht, ist, dass sie Gesundheitschecks bekommen. Das heißt Zahnvorsorge oder anderes, ne? Also ich habe eine Mine besucht, die haben zum Beispiel mit der Sozialprämie, die ein großer Bestandteil unseres fairen Goldes ist, dafür gesorgt, dass die MinenarbeiterInnen eine therapeutische Unterstützung bekommen. Das heißt, die haben alle die Möglichkeit, einmal die Woche mit einem Therapeuten zu sprechen. Jetzt könnten wir vielleicht denken, boah, das ist ganz schöner Luxus. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch dran denken, dass diese Menschen größtenteils sehr traumatisiert sind. Wenn wir jetzt von Kolumbien sprechen, dort haben die Leute kaum Einkommensmöglichkeiten in diesen Regionen. Da heißt es entweder, ich schließe mich der Guerillatruppe an, ich arbeite auf einer Coca-Plantage oder dort im illegalen Goldabbau. Und alle drei Optionen sind nicht besonders toll. Also da sind Menschen, die dann irgendwann in den Minen arbeiten, die zertifiziert sind und verantwortungsvoll tätig sind, die halt vorher ganz andere Dinge gesehen und erlebt haben. Und dort im Prinzip auch erstmal resozialisiert werden müssen. Auch das passiert, ja.
Naja, sag mal, das ganze Thema, ich sag mal, das ganze Thema Blutgold oder Konfliktgold, das
Ja.
sind ja Begriffe, die sind uns ja, ich sag jetzt mal, aus den alten Western ja auch nicht ganz unbekannt. Ja, da
Ja.
sind ja familiäre Traumata auch hinterlegt, wenn Kinder mitarbeiten müssen. Ne? Du bist selber Mama. Das sind ja alles Themen, einfach um das mal zu verdeutlichen und ins Bewusstsein zu holen. Wenn wir uns so lapidar diesen Goldring an den Finger, was
Ja.
dahinter für ein Drama steckt. Und insofern ist das natürlich eine ganz, ganz großartige Sache, die ihr da auch, sage ich mal, fördert. Und ich finde das ganz großartig, weil dahinter steckt so viel mehr. Und ich sage jetzt mal, dieses ganze Thema, du hast es vorhin schon gesagt, die Nachhaltigkeit auch der Natur. Jetzt ist da, sage ich mal, dieser Bergabbau. Da ist nichts mehr, es ist weg, es ist alles leer. Was
Ja.
passiert? Ja, du hast es schon gesagt, ne, ihr verwendet ja, nachhaltige Ideen, Kaffee, die Natur noch weiterhin zu nutzen. Was gibt es noch? Alpaka hast du gesagt, was gibt es noch für Möglichkeiten, auch diesen Stollen, diesen Bergstollen auch wieder zu nutzen, um es auch fürs
Ja, also
Volk auch wieder nutzbar zu machen, ne?
ganz wichtig ist natürlich, dass die Stollen auch wieder verschlossen werden. Ne? Das wird oft im illegalen Bergbau auch nicht getan. Genauso in dem Tagebau ist es wichtig, dass es wieder verschlossen wird. Und was im verantwortungsvollen Abbau dann passiert, ist, dass zuvor auch die Mutter Erde, die abgetragen wurde, separat verwahrt wird. Denn man kann nur in der Muttererde wieder etwas einpflanzen. Also man benötigt die. Alles, was darunter liegt, ist dann irgendwann nicht mehr fruchtbar. Das heißt, das ist ein großer Aufwand, der betrieben wird, letztlich die Mine, nachdem das Gold abgebaut wird, dann wieder zu renaturieren. Die Mutter Erde wird im Prinzip zum Schluss, nachdem das andere Gestein wieder hineingefüllt wurde, wird die Mutter Erde wieder aufgetragen und dann wird wieder neu bepflanzt. Und da werden auch Experimente gemacht mit teilweise neuen Pflanzen. Auch das passiert. Und eine spannende Sache war auch der Aufbau einer Forellenzucht in Peru. Man kennt das ja auch in Deutschland, dass Renaturierung oft auch heißt, vom Tagebau, dass Seen entstehen plötzlich, ne, die bei uns dann zum Baden benutzt werden, aber ist dort auch ganz spannend, weil das natürlich ein wichtiges Nahrungsmittel wiederum darstellt für die Leute in der Region. Dann gibt es teilweise auch den Aufbau von Gewächshäusern, auch das ist möglich, ne, weil meistens eben die Arbeiter ja mit Familien kommen und dann gibt es im Prinzip noch zusätzliche Einkommensmöglichkeiten für die Frauen, die sich sonst um die Kinder kümmern oder für die Großeltern, die dann sich dort noch beschäftigen können. Es gibt auch immer wieder Versuche, mehr Teile der Wertschöpfungskette letztlich in die Länder zu verlagern. Das ist aber nicht immer ganz so einfach. Also da ist dann wiederum wichtig, dass wir diesen Austausch fördern und eben auch Bildung vermitteln. Wir sind jetzt im Gespräch auch mit einem Unternehmen in Deutschland, gegebenenfalls die Kinder von den BergbauarbeiterInnen in Deutschland auszubilden in Ausbildungsberufen, wie zum Beispiel dem Goldschmied. Also das ist auch ein spannendes Projekt, wo sich hoffentlich was ergibt, ja, wo wir das dann noch weiter fördern können, dass wir diese Regionen stärken. Denn das ist im Prinzip der Teil, der wirklich nachhaltig ist, ne? Die nachhaltige Entwicklung der Gemeinschaften dort vor Ort, sodass aus eigener Kraft dort etwas entsteht, eine Infrastruktur aufgebaut werden kann, Schulen werden gebaut, ne? Straßen, Stromleitungen. Und dadurch wird die Lebensqualität natürlich der Menschen vor Ort verbessert.
Also, genau, ich bin schwer begeistert. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil das ist etwas, was wir uns, glaube ich, gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, sehr bewusst machen müssen. Das ist vor Ort, ja, euer Bemühen vor Ort. Aber wenn wir jetzt mal diesen globalen Zusammenhang nehmen, wir in den Industrienationen, für uns ist es relativ normal, dass wir uns, ich sage jetzt mal, Gold kaufen, ne, auch zur Absicherung. Vielleicht machen wir jetzt mal einfach mal diesen Switch. Was können wir auch in der globalen Hinsicht in den Industrieländern einfach machen, außer dass wir solche Projekte natürlich unterstützen, dass wir faires Gold kaufen, ne, fair gehandeltes Gold. Ich möchte auch wirklich vielleicht an der Stelle, ja, auch vielleicht mal an unser Ego appellieren, ne? Muss es dann, sag ich mal, immer das Gold sein, das billig, billig, billig ist? Ja? Oder zum Preis haben wir noch gar nicht gesagt, weil fair gehandeltes Gold hat natürlich seinen Preis. Vielleicht magst du dazu was sagen.
Ja, man muss schon mit einem Preis, der circa 10% über dem Preis des konventionellen Goldes ist, rechnen. Was darin inkludiert ist, ist eben eine Sozialprämie, die direkt an die Minen gezahlt wird von uns und die von den Minen dann für Zwecke vor Ort eingesetzt wird. Also Beispiele sind eben, wie ich schon sagte, der Bau von Straßen, von Schulen in den Gemeinden oder in der Mine selbst werden zum Beispiel Schlafgelegenheiten gebaut oder was ich schon gesehen habe, sind Solaranlagen, damit die MitarbeiterInnen warm duschen konnten nach einer Schicht. Es wird in Essen investiert, ne, dass die Leute dort eine warme Mahlzeit pro Tag bekommen. Also das Tolle ist wirklich, man sieht live vor Ort, wo das Geld eingesetzt wird. Es gibt dann auch Reports, in denen das berichtet wird. Zu Zeiten von Covid wurden auch wirklich ältere Menschen in den Gemeinden stark unterstützt, die teilweise auf sich gestellt waren, denn sie leben in sehr abgelegenen Regionen. Die Mine ist auch dort sehr abgelegen, aber die Verwandtschaft konnte sie plötzlich nicht mehr unterstützen. Die konnten nicht mehr kommen, ne, oder hatten Angst, sie anzustecken. Und auch die Einkommenszweige fielen weg. Wenn man jetzt normalerweise vielleicht Alpaka-Schals gestrickt hat und die auf dem Markt in der nächstgrößeren Stadt verkauft hat, dann ging das plötzlich nicht mehr. Also auch da sind Prämien hingeflossen. Und natürlich haben wir leider auch aufgrund der geringen Produktionsmengen dieser kleinen Minen höhere Logistikkosten einfach. Die sind dann natürlich auch mit dort einkalkuliert. Ja, und das macht den Preis dann aus. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, das ist der faire Preis, den das Gold eigentlich kosten muss. Denn alles andere ist tatsächlich auf Kosten anderer, was wir dort einsparen.
Ja, und ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt einfach mal die Entwicklung sehen, auch im europäischen Markt, das ist ja gerade, also ich sage, es ist ja in aller Munde vorzusorgen, weil wir nicht wissen, wie sich das Weltfinanzsystem gerade verändert. Vielleicht hast du dazu auch noch eine Sichtweise, weil natürlich ist Gold eins der, sag ich mal, der Mittel, die natürlich sehr begehrt sind, um sich ein bisschen abzusichern, ein bisschen Einkommen zu haben. Wie siehst
Ja,
du das?
also ich denke auch, dass Gold ein wichtiger Bestandteil des Anlagevermögens sein sollte. Man spricht normalerweise von circa 10% seines Vermögens, das man in Gold anlegen sollte. Wenn man das über die Jahrtausende betrachtet, ist Gold wirklich permanent gestiegen. Also es ist ein sicherer Hafen, das wird immer wieder so bezeichnet und gerade in Zeiten, wenn jetzt Aktienmärkte eher abstürzen, dann steigt das Gold. Also es ist einfach, denke ich, ja, es ist ein sehr wichtiger Vermögensbaustein und der große Vorteil von Gold im Vergleich zu allen anderen Anlagemöglichkeiten ist ja, dass man es physisch vor Ort haben kann. Ne? Wenn ich jetzt so überlege, ich habe hier einige Ukrainerinnen kennengelernt, die flüchten mussten. Die Bankautomaten, die haben nichts mehr hergegeben. Und was kann man sich denn so schnell in eine Tasche packen, ne? Also das geht eben mit Gold. Also es ist auch dafür natürlich eine sehr gute Krisenwährung. Ich persönlich nutze es auch als Anlage für meinen Sohn, weil ich finde, es ist einfach auch was Haptisches, was man schön übergeben kann. Es hat auch so einen emotionalen Wert natürlich, wenn man weiß, wo es herkommt. Und das weiß ich ja bei mir in meinem Fall. Von daher macht das wirklich einen Unterschied. Also, und der Mehrpreis, den man dann für das faire Gold zahlt, das muss man ja auch wieder sagen, wenn man es auf die lange Sicht betrachtet, dann wird der ganz schnell nichtig, ne? Weil es wird relativ schnell dann diesen Mehrpreis auf jeden Fall steigen und dann hat sich das im Prinzip schon erledigt, ne?
Genau, und du hast es schon gesagt, ne, dahinter stecken natürlich auch die eigenen, sag ich mal, die eigenen nachhaltigen Zukunftsvorbereitungen. Ja, und
Ja.
wir sind ja, wenn wir an uns selber denken, wollen wir natürlich auch das Beste für unsere Kinder. Du hast es gerade gesagt. Und wenn wir da wieder in dieses Thema hineinsteigen als globale Weltengemeinschaft, dass wir auch diejenigen mitnehmen, die bis also wirklich auch viel ausgebeutet worden sind, dann sind wir bei Forever natürlich super aufgehoben. Du hast es gesagt, ihr setzt sehr viel über den, über, sag ich mal, diesen Mehrwert oder diese Mehrkosten natürlich auch sozial ein. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Zum Beispiel hast du gesagt, ne, ihr holt die Kinder oder die jungen Menschen, um ausgebildet zu werden nach Deutschland. Also natürlich auch Arbeitgeber, ne, die Lust haben, sich daran zu beteiligen, die sucht ihr wahrscheinlich auch, gehe ich mal von aus. Ja, das.
Ja, tatsächlich ist der Goldschmied, sagt man so, ein aussterbender Beruf. Das heißt, da ist die Nachfrage tatsächlich recht hoch.
Genau, und also diese Unterstützungsmöglichkeiten auch für euch, dieses wirklich faire Gold und damit auch die Menschen im Hintergrund auch zu unterstützen, habt ihr natürlich ganz viele Informationen auf eurer Seite, aber gibt es eine Möglichkeit, euch noch anderweitig als über Goldkauf, Gold- und Silberkauf euch zu unterstützen? Weil es gibt ja Menschen, die würden gerne was tun. Was gibt es für euch noch für Möglichkeiten?
Also ich glaube, Aufklärung ist wirklich das A und O. Ich denke, wenn man das Thema einfach immer wieder anspricht, dann hat man uns schon sehr geholfen. Denn wir merken immer wieder, dass doch wir hier David gegen Goliath spielen letztlich. Und es ist eine sehr, sehr große Industrie mit sehr viel Macht, die zum Beispiel auch hinter dem Recycling-Gold steht und da eine Narrative vermittelt, dass dieses Recycling-Gold nachhaltig sei. Dem wir einfach anhand von Daten widersprechen müssen, ne? Denn beim Recycling-Gold ist es leider nicht so, dass das Gold aus Großmütterchens Schublade dort wiederverwendet wird, sondern es wird im großen Stil über Dubai und die Schweiz gehandelt und stammt womöglich ursprünglich aus dem Kongo und hat dort dazu beigetragen, Konflikte zu finanzieren, ne? Und ist natürlich auch mithilfe von Kinderarbeit abgebaut worden. Also Da haben wir einfach riesengroße Probleme, dem standzuhalten. Und da ist uns sehr geholfen, wenn man einfach hinterfragt. Jeden, den man auf der Straße, den man trifft, im Freundeskreis vielleicht, der einen Ehering trägt oder vorhat, zu heiraten, hast du dir Gedanken darüber gemacht, woher das Gold jetzt stammt, ne? Oder einfach über Anlagemöglichkeiten sich austauscht. Ich meine, Deutschland ist ein Land, in dem wird selten tatsächlich über Finanzen offen gesprochen im Freundeskreis, aber ich finde, man sollte es tun. Und da eben auch darauf achten, dass man eine nachhaltige Variante wählt.
Ja, Desiree, und du sagst was ganz, ganz Wichtiges. Ich finde das ganz großartig, was ihr da tut. Denn das Thema Nachhaltigkeit, ja, es wird inflationär benutzt und vielen ist, glaube ich, gar
Ja.
nicht bewusst, was wirklich dahinter steckt. Es hat natürlich positive und negative Seiten, die man betrachten kann. Aber das, was ihr macht, das hat ja eine Wirkung. Und ich meine, ihr seid ja nicht ohne Grund in diesem Jahr ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Also da steckt ja auch was
Ja.
dahinter. Und ich muss noch mal so ein bisschen diese Kurve wieder auch zu unserem Thema bringen, ne?
Ja.
Gesund, um glücklich zu sein. Heißt ja nicht nur, dass ich mich gesund ernähre, dass ich vielleicht meinen Geist mit Meditationen, sag ich mal, immer wieder settle, sondern dass ich mir auch nachhaltig für die Zukunft Gedanken mache, was tun wir weltweit, was tun wir global, um unseren Planeten, unsere Natur, unsere Umwelt, aber auch den Menschen wieder in eine Bahn zu bringen. Ja, deswegen sind wir ja in dieser Zeit auch da, dass es auch wieder heilen darf. Und ich sage jetzt mal, es heilt einmal die Natur, da setzt ihr euch vor allem, aber auch der Mensch dahinter. Und wenn ich
Richtig.
höre, dass wir in der heutigen Zeit noch Sklaverei haben wegen Gold und wir in
Ja.
Europa uns, sag ich mal, gerade zuschaufeln mit Gold, weil viele natürlich auch in Angst und Panik sind aufgrund der Weltwirtschaftssituation, möchte ich einfach mit dir gemeinsam hier nochmal aufrufen, ne? Also forever euch damit zu beschäftigen. Und es gibt über dich ganz viel im Netz. Wir werden natürlich auch unter dem Video in den Shownotes natürlich alle die Möglichkeiten nutzen, um dich zu vernetzen. Desiree, du hast das letzte Wort.
Ja, danke, Susanne.
Du darfst
Du
noch
hast
mal
es
was
zwar
sagen.
jetzt schon richtig schön zusammengefasst, aber du hast recht. Also ich glaube, wir alle achten immer darauf schon, also zumindest in der Blase, in der ich mich befinde, dass man Bio-Lebensmittel kauft, ne? Schon bei der Mode wird geschaut, ist es Bio-Baumwolle? Ist es denn fair produziert worden? Aber beim Gold haben sich, glaube ich, bisher die wenigsten gefragt, wo es herkommt. Und es ist nun mal ein Rohstoff, der uns auch sehr nah ist, den wir am Körper tragen oder den wir eben als nachhaltige Anlagemöglichkeit für unsere Kinder uns beiseite legen. Also ist schon sehr, sehr wichtig, denke ich, dass wir darauf achten, dass wir die Welt, in der wir ja leben, schützen. Und nicht nur an unsere eigenen Kinder denken, sondern auch an die, die auf anderen Teilen in anderen Teilen der Welt leben. Und dafür setze ich mich jetzt hier ein mit Forever und es macht mir große Freude. Und vor allem immer, wenn ich dorthin reise in die Gebiete, in denen unsere Minen sich befinden und dort ja die lachenden Gesichter mir entgegenstrahlen und die sich über den Besuch freuen und man das wirklich den Menschen ansieht, dass sie gerne dort arbeiten, dass sie stolz darauf sind, auf sie, was sie machen. Ne? Das gibt so ein gutes Gefühl und ich glaube, dieses Gefühl, das trägt auf jeden Fall zu unserer Gesundheit auch mit bei.
Ganz großartig. Und du hast es auch noch mal ganz, ganz, also ich finde auch immer mal wieder so nebenbei gesagt, es ist ja es ist deren Heimat, es ist
Ja.
deren Kultur, es ist ihr Überlebens, sag ich mal, Konzept. Denn das, was wir konsumieren, ist deren Einkommen, ja, auf der ganzen Welt. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir, jeder Einzelne von uns, dieses Netz, dieses internationale, globale Netz des Überlebens gemeinsam stärken, was kann es Schöneres geben, als sich darüber bewusst zu sein? Und jeder, der sich heute aus dieses Interview anschaut, ich kann euch wirklich nur ermuntern, beschäftigt euch mit Desiree, mit Forever, mit diesem Thema. Ganz großartig, was wir da tun können, mit kleinen Schritten euch zu unterstützen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Desiree, ich bin dir von Herzen dankbar für dieses tolle Interview und wünsche euch noch
Vielen
ganz, ganz,
Dank.
ganz viele Förderer.
Danke, Susanne.